Bis jetzt haben wir es ja immer noch ganz gut geschafft, irgendwie das Böse von Gott fernzuhalten. Und dann gibt es eben diese schwierige Passage oder die ein oder andere schwierige Passage in der Bibel, wo man den Eindruck hat, Mensch, macht hier Gott nicht selber irgendwas falsch? Ich habe es jetzt mal genannt, die Akte Kanaan. Wie kann Gott die Vernichtung der Kanaaniter befehlen? Auch ein Argument, das gerne von Atheisten verwendet wird. Deswegen möchte ich erstmal die Frage stellen, bevor wir ganz viel in der Bibel lesen werden, worin besteht eigentlich das Problem? Was glauben Christen? Also Christen glauben erstens, Gott ist gut. Ein unverhandelbarer Grundsatz, wir vertrauen Gott und Gott ist gut. Zweitens, die Bibel ist wahr. Die Bibel ist Gottes Wort. Drittens, Völkermord ist ein Greuel. Sowas sollte nicht passieren, dass ein ganzes Volk ausgelöscht wird. Viertens, eine gute Person würde nie eine Gräueltat, wie zum Beispiel diesen Mord an den Kanaanitern, gebieten oder gutheißen. Und fünftens, dann die Beobachtung in der Bibel. Laut der Bibel hat Gott die Vernichtung der Kanaaniter geboten. Wir haben also fünf Aussagen, die wir an sich alle unterschreiben würden, glaube ich. Und wir enden in einem Dilemma, dass wir den Eindruck haben, hups, irgendwie schwierig. Ist Gott gut oder nicht? Ist die Bibel wahr? Oder stimmt das gar nicht, was da drin steht? Wo an diesen fünf Stellen setzen wir an, um dieses Problem zu lösen? Um zu verstehen, was kann da dahinter stehen? Warum macht Gott das? Jede einzelne dieser fünf Aussagen kann natürlich hinterfragt werden. Ist Völkermord vielleicht gar kein Gräuel? Ja? Haben wir eine andere Moralvorstellung als Gott? Oder eine gute Person würde nie eine Gräueltat gebieten? Oder kann sie gute Gründe haben, sowas zuzulassen oder sogar zu befehlen? Oder verstehen wir am Ende den Text vielleicht sogar falsch? Also, lesen wir mal in der Bibel. 5. Mose, Kapitel 7. Da steht der Befehl drin, wenn der Herr dein Gott dich in das Land geführt hat, in das du jetzt hineinziehst, um es in Besitz zu nehmen, wenn er dir viele Völker aus dem Weg räumt, genannt werden dann 7 Stück, 7 Völker, die zahlreicher und mächtiger sind als du, wenn der Herr dein Gott sie dir ausliefert und du sie schlägst, sollst du sie der Vernichtung weihen, steht da. Oder du sollst den Bann vollstrecken. Das Wort, das da steht im Hebräischen, heißt Cherem, und das bedeutet den Bann vollstrecken, zu vollbringen. Eine Stadt und ihre Einwohner der Vernichtung weihen, dem Untergang weihen, diese Vernichtung durchführen, eine Bevölkerung im Krieg völlig auslöschen. Das kann man übrigens auch in anderen Zeugnissen aus der Antike finden, bei Babyloniern, Assyrern, Persern und so weiter. Das war ein ganz übliches Vorgehen, dass gewinnende Völker, die eine Schlacht gewonnen haben, an den Unterlegenen durchgeführt haben. Das war also letztendlich gar keine Besonderheit, die Gott hier ausführt, aber er gibt hier einen Befehl, wie er im Grunde auch bei Assyrern, Babyloniern und so weiter vorkam. Den Verlierer völlig aus dem Feld schlagen, völlig vernichten. Wichtig ist mir, dass wir diesen Vers jetzt nicht absolut sehen und als einzigen Vers aus der ganzen Tora herausnehmen, sondern wir sollten im Hinterkopf behalten, dass derselbe Gott in 3. Mose Kapitel 19 auch sagt, und wenn ein Fremder bei dir in eurem Land als Fremder wohnt, sollt ihr ihn nicht unterdrücken. Wie ein Einheimischer unter euch soll euch der Fremde sein, der bei euch als Fremder wohnt. Du sollst ihn lieben wie dich selbst. Das ist das Gebot, das Jesus dann später auch im Neuen Testament nochmal wiederholt. Hier also ein völlig anderer Umgang mit dem Fremden. Oder 5. Mose 10, der Herr, euer Gott, der Recht schafft, der Weise und der Witwe und den Fremden liebt, sodass er ihm Brot und Kleidung gibt. Auch ihr sollt den Fremden lieben. Gott liebt den Fremden, kümmert sich um ihn, um den Schwachen und auch ihr sollt das tun. Also zwei ethische Forderungen, die wir hier jetzt gerade finden, die dem, was wir vorher gelesen haben, über die Vernichtung der Kanaaniter, irgendwie zu widersprechen scheinen. Die ja auch Fremde sind und in dem Land leben. Also Fremde aus israelischer Sicht natürlich zu der Zeit. Deswegen drittens die Frage, gibt es eine Begründung für diesen Befehl? Und ja, Gott gibt eine moralische Begründung. 5. Mose 9, Vers 4. Wenn der Herr dein Gott sie vor dir hinausstößt, sprich nicht in deinem Herzen, wegen meiner Gerechtigkeit hat der Herr mich hierher gebracht, um dieses Land in Besitz zu nehmen. Denn wegen der Gottlosigkeit dieser Nationen wird der Herr sie vor dir vertreiben, nicht wegen deiner Gerechtigkeit und der Aufrichtigkeit deines Herzens kommst du hinein. Also bilde dir ja nichts drauf ein, du seist irgendwie besser als diese Völker. Nicht, weil du so gerecht bist, sondern weil ich mein Gericht an diesen Nationen, an diesen Völkern vollstrecken muss. Das gibt Gott als Begründung an. Kapitel 12 im 5. Buch Mose heißt es, denn alles, was dem Herrn ein Greuel ist, was er hasst, haben sie für ihre Götter getan. Denn sogar ihre Söhne und Töchter haben sie für ihre Götter im Feuer verbrannt. Ein Volk, das seine Söhne und Töchter, das Geschenk des Lebens, das Gott ihnen geschenkt hat, verachtet und diese Söhne und Töchter im Feuer verbrennt, aus welchen Gründen auch immer, das ist etwas, was Gottes Heiligkeit zum Brodeln bringt. Hier muss Gerechtigkeit hergestellt werden. Grund ist also nicht, dass Israel so gut ist und die Gerechtigkeit Israels, sondern das Gericht über die Schuld der Völker im Land. Israel soll aber das Gericht ausführen. Was natürlich auch eine spannende Frage ist. Können Menschen das gerechte Gericht Gottes ausüben? 5. Mose 18. Wenn du in das Land kommst, das dir der Herr, dein Gott, geben wird, so sollst du nicht lernen, die Gräuel dieser Völker zu tun. Also Israel sei anders. Ich warne dich, dass nicht jemand unter dir gefunden werde, der seinen Sohn und seine Tochter durchs Feuer gehen lässt oder Wahrsagerei, Hellseherei, geheime Künste oder Zauberei treibt oder Bannungen oder Geisterbeschwörungen oder Zeichendeuterei vornimmt oder die Toten befragt. Also jede Form von Okkultismus wird hier erwähnt. Denn wer das tut, der ist dem Herrn ein Gräuel. Und um solcher Gräuel willen vertreibt der Herr, dein Gott, die Völker vor dir. Du aber sollst untadelig sein vor dem Herrn, deinem Gott. Denn diese Völker, deren Land du einnehmen wirst, hören auf Zeichendeuter und Wahrsager. Dir aber hat der Herr, dein Gott, so etwas verwehrt. Und dann kommt ein ganz spannender Vers mitten in diesem Kontext. Einen Propheten wie mich wird der Herr, dein Gott, erwecken aus dir und aus deinen Brüdern. Dem sollt ihr gehorchen. Eine Verheißung, die schon auf Jesus Christus, den gesandten Messias, hinweist. Mitten aus diesem Gericht heraus, auf den sollen sie dann hören. Das ist auch die Stimme, die bei der Taufe Jesu dann kommt. Das ist mein geliebter Sohn, auf den sollt ihr hören. Also die Begründung des Befehls. Warum werden die Kanaaniter vernichtet? Sie ist das Gericht, diese Vernichtung ist das Gericht Gottes über das Böse. Gott handelt in der Geschichte, um Unrecht zu beseitigen und Gerechtigkeit zu schaffen. Im Letzten dann durch den Messias Gottes. Und das haben wir ja vorher schon gehört. Gerechtigkeit ist ein wichtiges Element für uns. Wir wollen nicht einfach Frieden, sondern wir wollen einen gerechten Frieden. Nicht, dass der Starke am Ende einfach die Beute, die er Unrecht an sich gerissen hat, behalten kann, sondern wir wollen Gerechtigkeit, dass die, die gelitten haben, dafür auch entschädigt werden und der, der Unrecht getan hat, auch bestraft wird. Mir persönlich geht es zum Beispiel so im Ukraine-Konflikt, dass ich einen billigen Frieden da eigentlich auch nicht akzeptieren möchte. Hätte es eine Alternative gegeben? Wir wissen es nicht. Offenbar war für Gott die Zeit reif. Und jetzt ist spannend, wie richtet Gott? Wie führt er Gericht aus? Und da entdecken wir eine ganze Reihe sehr spannender Hinweise in der Bibel. Schon in 1. Mose 15, als Gott mit Abraham im Gespräch ist, lesen wir Folgendes. In der 4. Generation werden sie, gemeint sind die Nachkommen Abrahams, hierher zurückkehren. Denn das Maß der Schuld des Amoriters, der Amoriter, das war eines dieser Völker im Land Kanaan, ist bis jetzt noch nicht voll. Deine Nachkommen habe ich dieses Land gegeben. Also, Abraham ist dieses Land ja eigentlich versprochen, er bricht deswegen auch auf. Und jetzt erfährt er, als er in dem Land ist, er muss dann nochmal nach Ägypten wegen der Hungersnot und so, und jetzt erfährt er in diesem Land auf einmal, noch kannst du das Land nicht bekommen. Weil die Völker, die hier drin sind, die haben immer noch das Recht, hier zu leben. Aber es wird einen Punkt geben, an dem wird es anders werden. Das Maß der Schuld der Amoriter, der Kanaaniter, ist bis jetzt noch nicht voll. Gottes Gericht wartet in Geduld. In Geduld, bis die Schuld so vollkommen ist, dass das Gericht stattfinden muss. Wie im Buch Amos beschrieben, da gibt man auch von einem Obstkorb gesprochen, da geht es aber um das Volk Israel, dass inzwischen dieser Obstkorb so reif ist, dass das Gericht stattfinden muss am Volk Israel, so wie es hier an den Kanaanitern stattfindet. Ein zweiter Punkt. Nicht nur die Israeliten haben davon gehört, dass das Gericht stattfinden muss, sondern auch die Einwohner des Landes selber. Wir lesen davon im Buch Josua Kapitel 2. Da geht es um die Prostituierte Rahab, die israelische Spione bei sich versteckt hat. Und sie spricht mit ihnen und sagt, ich weiß, dass der Herr euch das Land gegeben hat, denn ein Schrecken vor euch ist über uns gefallen und alle Bewohner des Landes sind vor euch feige geworden. Denn wir haben gehört, wie der Herr das Wasser im Schilfmeer ausgetrocknet hat vor euch her, als ihr aus Ägypten zogt und was ihr den beiden Königen der Amoriter, Sihon und Og, jenseits des Jordans getan habt, wie ihr an ihnen den Bann vollstreckt habt. Und seitdem wir das gehört haben, ist unser Herz verzagt. Und es wagt keiner mehr vor euch zu atmen. Denn der Herr, euer Gott, ist Gott oben im Himmel und unten auf der Erde. Das heißt, diesen Völkern war eigentlich klar, dass sie zu diesem Gott umkehren müssten. Dass dieser Gott der wahre Gott ist. Durch die Taten, die er am Volk Israel bewiesen hat. Aber sie kehren nicht um. Weiter geht's, so schwört mir nun bei dem Herrn, weil ich an euch Barmherzigkeit getan habe, dass auch ihr an meines Vaters Hause Barmherzigkeit tut und gebt mir ein sicheres Zeichen. Und so weiter. Also, Rahab kehrt um und sagt, ich weiß es, ich muss eurem Gott dienen und nicht mehr unseren Götzen, unseren falschen Göttern. Und das Spannende ist, sie ist ja eine Kanaaniterin und eine Prostituierte. Also aus mehreren Gründen eigentlich gleich disqualifiziert, irgendwie eine größere Rolle in Gottes Heilsplan zu spielen. Aber wenn wir dann Matthäus Evangelium Kapitel 1 lesen, wer taucht da als eine der Urgroßmütter Jesu auf, Urgroßmütter, Vorfahrin des Messias? Diese Prostituierte aus Kanaan, eine Kanaaniterin aus Jericho, die wird Vorfahrin des verheißenen Messias, weil sie umgekehrt ist. Es ging also nicht darum, ein Volk einfach aus Willkür zu zerstören, sondern es hatte moralische Gründe und es gab die Chance zur Umkehr und davon wussten die Leute offenbar auch, wenn sogar die Prostituierte Rahab davon wusste. Dritter Punkt mit gleichem Maßstab für alle. Es wird geschehen, wenn du je den Herrn, deinen Gott, vergisst und anderen Göttern nachläufst und ihnen dienst und dich vor ihnen niederwirfst. So bezeuge ich heute gegen euch, dass ihr ganz gewiss umkommen werdet. Wie die Nationen, die der Herr vor euch umkommen lässt, werdet ihr umkommen dafür, dass ihr auf die Stimme des Herrn, eures Gottes, nicht hört. Das heißt, so wie es den Kanaanitern gegangen ist, wird es genauso auch euch gehen, wenn ihr den gleichen Fehler macht, den auch die Kanaaniter gemacht haben. Es geht also um Gerechtigkeit. Gottes objektive moralische Maßstäbe sind der Maßstab dafür, ob das Gericht kommt oder nicht. Ein Text, der zu lang ist, um den jetzt zu lesen, finde ich auch noch sehr spannend in dem Kontext, und zwar das Kriegsgesetz für Israel, das doch für die damalige Zeit enorm erstaunlich ist, wo eigentlich der Mächtige alles mit dem Untergebenen tun konnte, wie er wollte. 5. Mose 20 kann man sich in einer ruhigen Minute gern mal zu Gemüte führen. Da gibt es zum Beispiel eine ganze Reihe Gründe, warum Männer freigestellt werden vom Kriegsdienst. Unter anderem, wenn sie frisch verlobt sind, ein Haus gebaut haben, einen Weinberg gepflanzt haben, aber auch dann, wenn sie Angst haben und nicht kämpfen wollen. Also Kriegsdienstverweigerung war damals bereits möglich. Außerdem wird der Primat der Diplomatie über den Krieg angesprochen. Also erst Frieden anbieten und wenn das nicht geht, dann eben doch kämpfen. Frauen und Kinder sollen verschont werden. Auf die Witwen der Feinde soll Rücksicht genommen werden. Die dürften nicht sofort als Kriegsbeute verwendet werden, sondern hatten das Recht zu trauern. Auch absolut revolutionär, das findet man bei keinem anderen Volk der Antike, eine solche Regelung. Und sogar auf die Umwelt sollte Rücksicht genommen werden. Die Bäume sollten nicht verbrannt und abgeholzt werden, sondern stehen gelassen werden. Besonders die fruchttragenden Bäume. Wahrscheinlich mit dem Ziel, in dem Land wollt ihr doch weiter noch leben. Und überhaupt die Menschen. Also die Vernichtung der Kanaaniter ist in diesem Kontext eine einmalige Ausnahme historisch gesehen. Das ist auch sehr wichtig. Man kann die nicht einfach auf die Gegenwart übertragen. Genau, nur diese Kanaaniter, da soll der Bann vollstreckt werden. Warum? Wegen des Gerichts, das nötig war. Die nächste Frage, die sich stellt, ist, verstehen wir den Text wirklich richtig? Bedeutet das Wort Cherem, diesen Bann vollstrecken, tatsächlich die vollständige Vernichtung? Da gibt es ein paar Unstimmigkeiten im biblischen Bericht. In Josua 10 heißt es nämlich, da kehrte Josua um mit ganz Israel nach Debir und kämpfte gegen die Stadt und nahm sie ein, samt ihrem König und allen ihren Städten. Und sie schlugen sie mit der Schärfe des Schwertes und vollstreckten den Bann. Wie er mit Hebron getan hat, Libna und so tat er auch mit Debir. Also es werden Hebron und Debir genannt. An beiden Städten inklusive Bevölkerung wurde der Bann vollstreckt. Kurze Zeit später im Buch Richter, Kapitel 1, heißt es dann, danach zogen die Judäer hinab, um gegen die Kanaaniter zu kämpfen, die auf dem Gebirge und im Südland und im Hügelland wohnten. Und Juda zog gegen die Kanaaniter, die in Hebron wohnten. Hebron aber hieß vor Zeiten, und sie schlugen den Sheshai, Ahiam und Talmai und zogen von dort gegen die Einwohner von Debir. Ist doch komisch, gerade eben wurde Hebron und Debir der Vernichtung gleich preisgegeben und der Bann wurde vollstreckt. Und kurze Zeit später sind es schon wieder Städte, die offenbar befestigt sind, die erobert werden müssen, die angenommen werden müssen, wo man im Grunde erneut Krieg führen muss. Wie kann das sein? Nun, Ausleger sind sich da auch nicht ganz einig. Es könnte damit zusammenhängen, dass vielleicht das Wort, das hier für Stadt verwendet wird, ihr, nicht unbedingt eine bewohnte Stadt bedeutet, sondern vielleicht so eine Art Fort oder Kaserne, Kriegslager. Das heißt, der Bann wurde eventuell an den Soldaten vollstreckt und gar nicht am ganzen Volk. Leider ist der Text nicht so eindeutig, dass man das irgendwie ganz klar herausarbeiten kann, aber es könnte sein, dass die Israeliten eben beim Bannvollstrecken trotzdem Rücksicht auf Kinder, Waise, Schwache und so weiter genommen haben. Wir wissen es letztendlich leider nicht. Aber tatsächlich lässt der Text hier verschiedene Interpretationen auch offen, wie der Bann vollstreckt wurde und was es bedeutet, den Bann zu vollstrecken. Also nochmal kurz zusammengefasst. Warum oder wie läuft die Vernichtung Kanaans ab? Erstens, Gott wartete mindestens 4 Generationen offensichtlich mit dem Ganzen. Zweitens, der Ruf zur Umkehr war bekannt, wie die Prostituierte Rahab deutlich macht. Drittens, der gleiche Maßstab, der für die Kanaaniter gilt moralisch, gilt auch für Israel. Viertens, das Kriegsgesetz ist vergleichsweise human bei den Israeliten, wenn man es mit den anderen Völkern vergleicht, was wir eben von damals wissen. Fünftens ist es eine einmalige Ausnahme in der Geschichte. Und sechstens ist unklar, was die Ausführung des Bannes tatsächlich beinhaltete, diese komplette Vernichtung. Warum sind manche Städte plötzlich wieder bewohnt? Wir können also, wenn wir zurück an den Anfang unseres Vortrags gehen, sagen, Gott ist gut, ja, und zur Güte gehört eben auch Gerechtigkeit. Nicht einfach die Augen zudrücken, wenn Menschen anderen Menschen Unrecht antun, sondern Gericht zu üben, aber eben dann, wenn die Sünde wirklich reif ist. Wir Menschen sind da oft viel zu schnell dabei, Gericht zu üben und schaffen noch mehr Unrecht. Gott weiß den genauen Zeitpunkt, wann es am besten ist. Zweitens, die Bibel ist wahr. Die Aussagen, die da drinstehen, müssen nicht relativiert werden. Das sind historische Ereignisse, aber Interpretation ist nötig. Und wie gesagt, bei dem Begriff mit dem Bann sind wir uns nicht ganz sicher. Völkermord ist ein Gräuel. Ja, auch dagegen wendet sich Gott normalerweise. Aber in diesem einen Fall gibt es eben eine Ausnahme wegen des Gerichts. Und die andere Frage ist, da schließe ich an den Vortrag von Matthias an, woher haben wir diese Moralvorstellung eigentlich? In der Antike war es, den Bann zu vollstrecken, völlig normal, ja auch im Zweiten Weltkrieg, bis in die heutige Gegenwart hinein, vollstrecken viele Armeen einfach eine völlige Vernichtung sogar an der Zivilbevölkerung. Warum sagen wir, das ist schlecht? Und ich glaube, auch das kommt wieder aus dem Alten und dem Neuen Testament. Wie gesagt, wo es auch viele andere Stellen gibt, die uns den Wert des Menschen vor Augen führen. Viertens, eine gute Person würde nie eine Gräueltat gebieten oder gutheißen, außer es gibt eben einen guten Grund, dass eben Recht geschafft werden muss. Ja, vielen Dank. Ich hoffe, ich konnte einen kurzen Einblick geben. Eine Frage können wir auch jetzt noch nehmen.